Reingehört, ein Podcast der VRM. Es war Samstag, der 18. September 2021, als sich ein brutaler Vorfall an der Tankstelle in Idar-Oberstein ereignete. In der Hochphase der globalen Covid-19-Pandemie wurde ein junger Tankstellenmitarbeiter, Alexander W., nach einer Auseinandersetzung mit einem Kunden erschossen. Später stellte sich dann heraus, dass dieser Kunde, Mario N., ein Querdenker-Sympathisant ist, der mit der Tat laut eigener Aussage ein Zeichen gegen die Politik und die geltenden Schutzmaßnahmen setzen wollte. Wie kam es zu dem tödlichen Angriff? Damit beschäftigen wir uns in einer Reingehört-Doppelfolge und sprechen dabei mit einem Reporter der VRM, der selbst am Ort des Geschehens gewesen ist und den Prozess mit begleitet hat. Wir haben Reingehört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört, dem Volontärs-Podcast der VRM. Mein Name ist Anna Zoter und mir gegenüber steht Steffen Weber. Er ist landespolitischer Korrespondent der Allgemeinen Zeitung und zentraler Reporter bei der VRM. Vielen Dank, Steffen, dass du dir die Zeit nimmst, um mit mir über die Geschehnisse des Tankstellenmords und den Auswirkungen, die die Tat für die Region hatte, zu sprechen.
Ja, hallo, sehr gerne.
Ich habe es eben schon mal angesprochen. Im September ist es nun 3 Jahre her. Es ist eine emotional aufgeladene Zeit gewesen, in die dieser tödliche Angriff gefallen ist. Die Menschen lebten da bereits 18 Monate lang in einer globalen Pandemie. Die Neuinfektionen stiegen zum Herbst wieder an. Es gab eine Debatte um eine allgemeine Impfpflicht, die Fahrt aufgenommen hat. Es galten Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren und so weiter. In dieser Zeit kam es nun zu dem Mord in Idar-Oberstein. Kannst du noch mal wiederholen, was war genau passiert?
Ja, natürlich. Also die wichtigsten Rahmenbedingungen hast du schon genannt gehabt. Wir befinden uns mitten in der Pandemie. Das muss man sich bei dem Fall immer deutlich machen. Es war eine aufgehitzte Zeit, eine sehr emotionale Zeit für viele Menschen. Und mitten in diese emotionale Zeit hinein betritt am 18. September 2021 in Idar-Oberstein Mario N., damals 49 Jahre alt, den Verkaufsraum einer Aral-Tankstelle. Dort, um es kurz zu machen, erschießt er den 20-jährigen Kassierer aus nächster Nähe mit einem Schuss ins Gesicht. Und das Perfide an dem Fall ist jetzt allerdings, dass Mario N. zu diesem Zeitpunkt bereits ein zweites Mal in dieser Tankstelle war. 2 Stunden zuvor war er schon mal vor Ort, wollte damals Bier kaufen, allerdings ohne Schutzmaske, die er aus Protest nicht angezogen hatte. Er ist dann quasi mit seinem Bier an den Verkaufsschalter gegangen, an dem das Opfer Alex W. stand. Alex W. hat ihm regeltreu kein Bier verkaufen wollen damals, hat gemeint, keine Maske, kein Bier. Daraufhin ist Mario N., wie er selbst sagt, wütend wieder weggefahren von der Tankstelle, ist nach Hause gefahren, hat sich anderweitig Bier besorgt, hat sich immer weiter in diese Situation reingesteigert, bis er gesagt hat, so, ich muss ein Zeichen setzen, hat sich einen Revolver geschnappt, ist zurückgefahren und hat das Opfer erschossen dann. Und diese Umstände waren es dann auch, weil es ein Angriff auf die staatlichen Regeln der Corona-Politik waren, die letztlich den Fall dann bundesweit zu groß gemacht haben.
Wie ist es dann weitergegangen? Wie kam es dann zu der Festnahme auch des Täters?
Mario N. ist nach Hause gefahren. Er hat seinen Rausch ausgeschlafen. Vorher hat er noch seinem Schwager, der in den USA lebt, eine Nachricht geschrieben. I killed that asshole. Und ist dann quasi eingeschlafen. Und am nächsten Morgen hat er vor Gericht berichtet, sei er aufgewacht. Ihm sei klar geworden, was er da getan hat. Woraufhin er dann mit seiner Frau zur Polizeiwache gefahren ist und sich selbst gestellt hat.
Du bist auch selbst am Tatort der Tankstelle an der Hauptstraße in Idar-Oberstein gewesen. Wie hast du diese Situation erlebt?
Also ich war natürlich vor Ort und vor Ort guckt man so einen Schauplatz ja dann nicht als Kunde an, sondern hat immer die journalistische Brille auf, sage ich mal. Wenn du da hinkommst, dann achtest du auf andere Sachen wie als normaler Kunde. Also erstmal guckt man, wie viele Kameras gibt's, wo hängen die? Man guckt sich an, wo ist der Bierschrank? Wie viele Meter sind das dann überhaupt dann bis zur Kasse? Wo stand wohl der Täter? Wo stand das Opfer? Deswegen guckt man das schon mit einer journalistischen Distanz an. Beklemmt ist das Gefühl allemal, wenn man weiß, dass hier vor ein paar Monaten ein Mord begangen wurde. Aber dadurch, dass man in diesem journalistischen Film ist, kann man das relativ schnell dann wieder ausblenden. Dann achtet man auf kleine Szenen. Und zunächst wirkt so eine Tankstelle auch wie eine gewöhnliche Tankstelle. Also man hat dieses neonblaue Licht von der Aral-Tankstelle vor Ort. Man sieht die 6 Zapfsäulen, die kurze Waschstraße. Aber wenn man das sich ein bisschen länger aufhält, ich war da bestimmt eine Dreiviertelstunde, dann kriegt man auch ein Gefühl für so einen Ort. Die Tankstelle ist der Treffpunkt auch in Idar-Oberstein. Das ist mehr als eine Tankstelle, kann man eigentlich sagen. Also die Leute trinken da Kaffee, es werden sich Getränke geholt. Es gibt da Leute, die sitzen auf Lounge-Möbeln, lesen Zeitungen. Die Schränke sind voll mit Bier, mit Sekt, mit Chips-Tüten und so. Man kann Kuscheltiere kaufen, die Tabakregale. Also das ist, sage ich mal, so ein Treffpunkt. Gerade so nach Feierabend, wenn die Supermärkte zu haben, holt man sich da noch seine Party-Snacks, seine Getränke. Am Wochenende, sonntags, kann man da noch eine Tiefkühlpizza holen. Also es ist mehr als ein Ort zum Tanken in Idar-Oberstein. Da pulsiert das Leben. Als ich da war, das war unter der Woche, ich glaube so 11 Uhr, und da sind die Leute ein- und ausgegangen, haben da gefrühstückt. Also das war so ein gesellschaftlicher Treffpunkt von Idar-Oberstein. Und keine abgelegene Tanke irgendwo am Rande vom Gewerbegebiet, sondern wirklich so da, wo das Leben pulsiert in Idar-Oberstein. Und das hat die Tat auch nochmal ja, auch besonders gemacht, so halt, ne? Weil es dann auch mehr war als ein Angriff auf den Tankstellenwart, sondern wirklich auf das gesellschaftliche Leben von Idar-Oberstein. Mhm.
Wie ist denn die Stimmung nach der Tat in Idar-Oberstein und der Region gewesen? Welche Reaktionen hat es dazu auch gegeben?
Ja, es gab natürlich eine allgemeine Betroffenheit. In Idar-Oberstein gab es unmittelbar nach der Tat eine große Trauerfeier. Da waren 400 Gäste aus Politik, Gesellschaft oder einfach Bürger, die Anteil genommen haben an dieser schrecklichen Tat. Die Mutter des Opfers hat eine Trauerrede gehalten. Aber es gab auch politische Reaktionen natürlich. Also die damalige Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat von einer Tat des Hasses gesprochen gehabt. Sie hat gesagt, Hass tötet. Das wäre ein Beispiel dafür gewesen. Julia Klöckner, CDU-Politikerin, damals Bundeslandwirtschaftsministerin, hat sich auch bestürzt gezeigt über das Verbrechen. Und die Hintergründe hat sie als schier unglaublich bezeichnet, dass halt jemand aufgrund einer politischen Motivation aus Ablehnung der Corona-Regeln einen jungen Menschen tötet, hat die Politik aufgewühlt. Man muss natürlich auch sagen, dass zu dieser Zeit Bundestagswahlkampf war. Die Wahl war, glaube ich, eine Woche nach der Tat, was das Medienecho auch noch ein bisschen verstärkt hat einfach, weil es auch ein Angriff ja auf die Politik war. Und es war auch die Zeit, als die Querdenkerbewegung immer größer wurde in Rheinland-Pfalz. Also da gab es diese Montagsspaziergänge, wo dann wöchentlich immer mehr Leute protestiert haben gegen die staatlichen Corona-Auflagen, gegen die Politik. Und diese Proteste wurden zusehends auch instrumentalisiert von der rechtsextremen Bewegung, von den Reichsbürgern, von Verschwörungsideologen, von Esoterikern. Also die ganze Stimmung hat man gemerkt, auch als Bürger, auch als Journalist, wurde immer aufgehetzter. Diese Tat hat so eine Spitze nach oben in der Radikalisierung dieser Szene dargestellt. Und das hat viele Leute aufgeschreckt und noch aufhorchen lassen zu der Zeit.
Kurz nach so einer Tat sind ja viele Informationen zum Tathergang und zu den Hintergründen noch unklar. Dennoch herrscht bei den Bürgerinnen und Bürgern in Idar-Oberstein und darüber hinaus natürlich Erschütterung und man möchte Antworten haben auf viele Fragen. Wie ist die VRM hier vorgegangen? Wie wurde berichtet?
Wir haben das probiert, abseits von der reinen Polizeiberichterstattung auf eine Metaebene zu heben. Also was bedeutet die Tat für die Gesellschaft? Wie kann man das einordnen? Dazu hatten wir in erster Linie eine Wissenschaftlerin gefragt, eine Expertin für Verschwörungsideologien. Und die hat gesagt, dass ein Ausdruck der Radikalisierung ist. Wir hatten zu dieser Zeit, wie du schon vorhin gesagt hattest, strenge Zugangsbeschränkungen fürs öffentliche Leben. Es gab die sogenannte 2G-Regel. Ins Restaurant durften nur Leute, die geimpft oder genesen waren. Und diese Regeln waren wie so ein Kraftstoff für Verschwörungstheoretiker. Dadurch, dass wir auch nicht vor Ort waren, unsere Lokalredaktion ist ja nicht in Idar-Oberstein, die Grenze ist hinter Bad Kreuznach, hört es bei uns auf, haben wir das dann mit der Wissenschaftlerin probiert einzuordnen, die aber auch dann gewarnt hat und auch gesagt hat, die Politik muss jetzt hier handeln, muss gucken, dass die Szene sich nicht weiter radikalisiert. Man muss da einfach ein Auge drauf haben.
Was ist denn der Täter Mario N. für ein Mensch? Wie sieht seine Biografie aus?
Seine Biografie, sein Leben hat natürlich in der Gerichtsverhandlung einen großen Raum eingenommen. Um vielleicht auch aus seinem Leben heraus, aus seiner Biografie heraus zu erklären, wie es zu der Tat gekommen ist. Seine Verteidiger waren sehr erpischt drauf, ihn reden zu lassen, ihn sich selbst darstellen zu lassen. Und er hat diesen Raum auch ausführlich genutzt, über sich zu berichten damals. Ich kann probieren, einen kurzen Abriss zu geben. Also Mario N. ist 1972 in Leipzig geboren, aber bereits in jungen Jahren, noch im Kindesalter, mit der Familie dann aus der DDR nach Rheinland-Pfalz geflohen. Der Vater war Handwerker, die Mutter hat in der Pflege gearbeitet. Aber schon damals war erkennbar, dass der Vater ein großes Faible für Waffen hatte. Mario N. hat auch gesagt vor Gericht, sein Vater war alkoholkrank. Er ist wohl dementsprechend in keinen einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Unter anderem hat sich das dadurch gezeigt, dass seine Schwester auch die Familie früh verlassen hat. Sie ist in die USA ausgewandert, hat dort geheiratet. Mit dem Mann der Schwester, Mario N.'s Schwager, stand Mario N. regelmäßig in Kontakt über Telegram. Der Schwager war großer Trump-Anhänger oder ist großer Trump-Anhänger und die beiden haben sich gegenseitig bei Telegram befeuert. Klassenzeit so halt. Ne? Das war auch so eine gegenseitige Verstärkung der zwei. Zu Mario N. kann man noch sagen, nach dem Hauptschulabschluss hat er gejobbt mehrere Jahre. Irgendwann hat er sich dann nach den 2010ern als IT-Experte selbstständig gemacht. Er hat Apps programmiert. Und sage ich mal, trotz des schwierigen Startes hat er es geschafft, sich ein gutes Leben aufzubauen. Ne? Er war sehr erfolgreich als App-Entwickler. Er hat für die Deutsche Bahn gearbeitet oder war auch sogar für die Politik hat er Apps programmiert. Grillen war so eins seiner Hobby und mit den Hunden gehen. Und das ist deshalb wichtig, weil Grillen war das in der Corona-Pandemie, als er isoliert war, was er immer machen konnte. In der Zeit hat er auch, wie er selbst gesagt hat, relativ viel Alkohol getrunken. Mario N. hat da ein Alkoholproblem, hat er vor Gericht auch eingeräumt, beziehungsweise hat auch ein Gutachter festgestellt. Und beim Gassigehen hat er auch eine, ja, sag ich mal, eine etwas radikalere Clique gehabt, mit denen er immer jeden Tag Gassi war. Das ging auch in der Corona-Pandemie halt. Mit Hund durfte man raus, auch ungeimpft, auch ohne Maske. Ausgangssperren waren umgangen. Diese Clique hat sich auch gegenseitig befeuert und immer weiter reingesteigert gegen den Staat. Aber die Corona-Pandemie hatte bei Mario N. besondere Auswirkungen, muss man auch dazu sagen, die gerade auch zu biografischen Brüchen bei ihm geführt haben. Zum einen natürlich, der Job ist eingebrochen. Es kamen keine Aufträge mehr rein, App-Entwicklung, sein wirtschaftliches Leben ist so ein bisschen zerbröckelt. Er hat keine Einnahmen mehr gehabt, er musste die Bank bitten, den Kredit auszusetzen fürs Eigenheim, was an seinem Ego, an seinem Selbstwertgefühl genagt hat. Andererseits muss man auch sagen, er hatte ein Angebot vom Bundesgesundheitsministerium, eine App zu entwickeln, hat er abgelehnt. Er sollte zu einem Kennenlerntermin kommen und die Vorgabe war, dass er eine Maske trägt. Und er hat gemeint, nee, mit Maske komme ich nicht, dann mache ich den Auftrag lieber nicht. Er war dann schon so tief drin in seiner Abneigung, dass ihm auch seine wirtschaftliche Existenz nicht mehr wichtig war einfach. Dann gab es noch ein zweites einschneidendes Erlebnis. Der Vater von Mario N. hat sich in der Corona-Pandemie selbst das Leben genommen. Er hat sich erschossen, hat vorher der Mutter in den Kopf geschossen. Die Mutter hat schwer verletzt überlebt. Und Mario N. gibt auch der Corona-Pandemie Schuld an der Tat. Sein Vater hätte medikamentös behandelt werden müssen, hat aber wegen der Ausgangssperren, Kontaktbeschränkungen nicht zum Arzt gehen können, hat sich dann selbst therapiert quasi, die Medizin überdosiert und ist dann im Wahn verfallen. Zur Beisetzung seines Vaters konnte Mario N. auch nicht gehen, wegen der Kontaktbeschränkungen an diesem Tag. Also er hat nur ein Foto bekommen von der Beisetzung seines Vaters und seine Mutter durfte auch nicht im Krankenhaus besuchen. Das waren alles so Ereignisse, die ihn auch belastet, geprägt haben und seine Radikalisierung noch weiter vorangetrieben haben in dieser Zeit. Außerdem hat er gesagt, dass diese totalitären Corona-Maßnahmen, wie er sie genannt hat, die ganze Familie an die Zeiten der DDR erinnert hätten. Weswegen sowieso zu Hause bei ihm im Elternhaus, aber auch bei ihm daheim eine große Ablehnung einfach vorgeherrscht hat gegen die bestehenden Maßnahmen. Hinzu kam, dass Mario N. behauptet hätte, dass er wegen einer Luftröhrenverengung keine Maske hätte tragen können. Ein Gutachter hat allerdings ihn untersucht und festgestellt, dass keine Verengung vorliegt. Also das war für ihn damals vor Gericht, da war ich dabei bei dem Verhandlungstag. Er saß da relativ fassungslos und konnte das nicht ganz glauben halt. Aber das zeigt auch, wie sehr er sich in seine Welt, in seinen Wahn, auch ein bisschen in sein Selbstmitleid hinein verfangen hatte zu dem Zeitpunkt schon. Und was auch typisch ist für diese Radikalisierung, um jetzt den ganz großen Bogen zu spannen nochmal, Mario N. hat selbst gesagt, dass er, als er dann daheim saß, viel Bier getrunken hatte, gegrillt hat im Garten, fing er an, ins Internet zu gehen. In sozialen Medien hat er sich viel rumgetrieben. Er war viel auf YouTube unterwegs, hat viel konsumiert über Corona. Er hat gemeint, er hat jeden Tag stundenlang Videos geguckt in sozialen Medien, bei Telegram, bei YouTube, bei Facebook. Und es war immer nur ablehnend, verschwörungstheoretisch, die eigene Meinung bestärkend. Er hat dann mit einem halben Jahr Reflexion gesagt, er konnte nicht mehr unterscheiden, was wahr ist, was unwahr ist. So halt. Er war wie in so einer Mühle drin. Er hat die Fähigkeit verloren, die Gegenseite zu prüfen halt, weil er das glauben wollte, was er da gehört hat. Und was er da gehört hat, war immer radikaler, immer extremer, weswegen er selbst sagt, dass er in einem Sog aus Hass und Hetze irgendwann gefangen war und nicht mehr rausgekommen ist.
Die Tat ist nicht nur durch das Motiv, den Protest gegen die Maskenpflicht und die geltenden Schutzmaßnahmen so schockierend, sondern eben auch, weil ja dabei ein junger und unschuldiger Mann, Alexander W., ums Leben gekommen ist. Du hast auch mit der Mutter des Opfers gesprochen. Welchen Eindruck hattest du von ihr und welche Informationen sind über das Opfer bekannt?
Die Mutter hat alle Gespräche zunächst abgesagt. Ich hatte angefragt über ihre Anwältin. Die Mutter war Nebenklägerin im Prozess. Sie war auch bei fast allen Verhandlungstagen mit dabei. War eine sehr starke Frau auf jeden Fall. Sie saß dann dem Mörder ihres Sohnes gegenüber, hat immer wieder den Blickkontakt gesucht. Er ist dem Blickkontakt konstant ausgewichen und man hat auch immer gesehen, wenn es dann an die Erzählung ging des Mörders, wie sehr das die Mutter bewegt hat. So, ne? Das war mal auf jeden Fall sehr ergreifend zu sehen. Ich saß der Mutter quasi fast gegenüber, also Luftlinie 2 Meter nur und habe da immer einen guten Blick drauf gehabt. Öffentlich geäußert hat sie sich dann nach der Urteilsverkündung, da hat sie dann ein Interview gegeben. Der Mörder Mario N. hatte sie per Brief um Entschuldigung gebeten aus dem Gefängnis heraus. Und sie hatte dann aber auch gegenüber den Medien gesagt, sie hatte den ganzen Prozess verfolgt, aber sie kann dem Mann nicht verzeihen. Dafür wäre die Lücke, die er in ihr Leben gerissen hat, einfach zu riesig gewesen. Über ihren Sohn kam vor Gericht nicht so viel heraus. Alexander W. war 20 Jahre alt, war Student, er hat gejobbt an der Tankstelle. Man hat Videoaufnahmen gesehen von ihm, von den Überwachungskameras. Es war ein großer, junger Mann, etwas längeres Haar, hatte die Kappe rückwärts, ein bisschen schlaksiger Typ, so wie man sich so einen coolen 20-Jährigen vorstellt. Zeugen haben gesagt, dass er ein sehr gewissenhafter, disziplinierter, verantwortungsvoller Mann wäre. Was man auch natürlich sieht, wie streng er diese Corona-Maßnahmen umgesetzt hat. Also wenn dann ein Betrunkener kommt und sagt, ohne Maske, ich will ein Bier kaufen, dann hätten vielleicht auch manche gesagt, komm, nimm's dir halt und geh hier raus, aber guck, dass du Land gewinnst. Aber er ist dann hart geblieben und hat gemeint, nee, keine Maske, kein Bier. Was ihm dann letztlich in dem Falle zum Verhängnis wurde.
Welche Rolle spielte denn der Mensch Alexander W., also das Opfer, für den Täter?
Ja, das ist ja eigentlich das Grausame an der Tat. Mario N. hat bei seiner Vernehmung vor Gericht gesagt, das Opfer war austauschbar. Die Tat richtete sich nicht gegen den Menschen Alexander W., sondern gegen den Menschen, der in der Sekunde, als er Bier ohne Maske kaufen wollte, die staatlichen Corona-Regeln durchgesetzt hat. Es war eigentlich ein Angriff auf die Politik, auf die Corona-Politik Deutschlands, auf die Corona-Maßnahmen, auf die Einschränkungen in das Leben von Mario N. Hätte ein anderer die Regeln durchsetzen wollen, hätte er ihn erschossen gehabt. Das Krasse an dem Fall ist ja, dass aus digitaler Hetze, aus digitalem Hass, aus digitaler Wut reale Gewalt entstanden ist. Er hat Alexander W. erschossen, einfach in der Sekunde, als er Bier kaufen wollte, aber keine Maske anziehen.
Über die Narrative, denen sich Querdenkergruppen und insbesondere auch Mario N. bedienen, wirst du nächste Woche mit der Volontärin Hanna Kopp besprechen. Außerdem wird es darum gehen, wie du den Strafprozess von Mario N. wahrgenommen hast und was heute aus der Corona-Protestbewegung geworden ist. Bei dieser Folge sind wir jetzt am Ende angelangt. Vielen Dank, Steffen, für deine Zeit und deine Schilderung zu dem Thema.
Ja, vielen Dank für deine Zeit und das angenehme Gespräch.
Alle Informationen um die Geschehnisse zum Tankstellenmord in Idar-Oberstein findet ihr in den Shownotes verlinkt. Nächsten Mittwoch geht es dann weiter mit Episode 2 der Reingehört-Doppelfolge. Bis dahin, macht's gut.
Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die VolontärInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.